Erschreckend.
Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing.
K plus S oder früher Kali und Salz war nicht unbedingt ein Content-Marketing-Monster, bis er kam. Michael Wudonig, Head of Social Media und Unternehmenssprecher. Im Gespräch mit Host Dirk Benninghoff erzählt uns der ehemalige TV-Journalist alles zu einem der aufregendsten Corporate-Influencer-Programme der Republik. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Michael Wudonig.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, einen ganz besonderen Gast habe ich heute. Wir haben uns vor über 20 Jahren getroffen. Da war ich ab und zu bei ihm zu Gast bei Bloomberg TV als sogenannter Experte in Sachen Fußball. Heute haben wir den Spieß mal umgedreht und uns dann nach einer Zeit wieder getroffen. Und ich werde Michael Wudonig befragen, und zwar zu seinem spannenden Corporate Influencer Programm, das er bei K+S ins Leben gerufen hat. Hi Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Ich habe es ja schon gesagt, im Oktober 23 hat K+S ein, aber sorry, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, denn im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen kann ich den normalen an Marken und Consumer interessierten Hörern nicht 100% unterstellen, dass sie wissen, was K+S überhaupt macht. Kannst du kurz nochmal euer Unternehmen in wenigen Sätzen vorstellen? Auch wenn ihr mal ein DAX-Unternehmen wart und jetzt auch groß an der Börse seid, ist es vielleicht nicht jedem genau geläufig, was ihr macht.
Ja, sehr gerne. K+S oder auch früher genannt Kali und Salz, so hießen wir, und das sagt auch schon viel aus, nämlich Kali und Salz sind die zwei Rohstoffe oder die Mineralien, die wir fördern. Also wir sind ein Bergbauunternehmen, Rohstoffkonzern, der tatsächlich klassisch Bergbau in Deutschland überwiegend betreibt, der also Mineralien aus der Erde holt, die dann übertägig veredelt zu Kaliumdüngemitteln, aber auch Magnesium, Sulfatdüngemittel verarbeitet. Aber auch, und das ist die zweite Sparte, dass das S Salze anbietet. Salze sind unglaublich riesen, haben riesen Anwendungsspektrum, glaubt man gar nicht. Jeder von uns kommt mit Salz in Berührung. Es ist in Glas, in Papier, auf der Handyoberfläche. Nicht nur das Salz fürs Frühstücksei oder das Auftausalz, was man kennt. Also unglaublich viel Vorprodukte, Grundstoffe für die chemische Industrie. Also die Palette ist riesengroß. Wir sind ein B2B-Unternehmen, deswegen ist der Name nicht so bekannt. Klingt auf den ersten Blick nicht so sexy, aber wir haben viele interessante Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, und dafür ist auch das Corporate Influencer-Programm da.
Super. Und wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auch in irgendwelchen Produkten mal mit den Vorprodukten von K+S in Berührung gekommen seid. Corporate Influencer-Programm hast du ins Leben gerufen im vergangenen Oktober. 15 KollegInnen wurden zu Markenbotschafter und Markenbotschafterin eures Unternehmens. Du bist der Schöpfer dieses Programms, das in Fachmedien, in Fachkreisen durchaus abgefeiert wurde, kann man sagen, oder starke Beachtung fand. Was war deine Idee dahinter? Warum kamst du auf die Idee, dass Corporate Influencer für euch sinnvoll sind?
Wir haben als B2B-Unternehmen sehr spät überhaupt erst angefangen mit Corporate Social Media. Eigentlich erst so zur Corona-Pandemie, muss ich sagen, 2020, dass wir wirklich strategisch auf Social Media gepostet haben, regelmäßig, haben mit LinkedIn angefangen, dann sind wir auch auf andere Kanäle wie Facebook, Instagram und so weiter. Und das lief ganz gut auf einem niedrigen Niveau. Wir haben ordentliche Wachstumsraten gehabt, haben aber festgestellt, wenn man mit einer Marke, einer anonymen Firmenmarke in Social Media unterwegs ist, man mag zwar Reichweite haben, aber die Interaktion lässt einfach zu wünschen übrig. Ne? Das ist so. Die Leute, Personen folgen Menschen, Personen folgen Personen, Menschen folgen Menschen. Es ist schwierig als Unternehmen, Interaktion mit den Zielgruppen herzustellen. So sind wir eigentlich auf den Trichter gekommen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir denn tun, um mehr ins Gespräch, in den direkten Dialog mit den Zielgruppen zu kommen. Und so sind wir auf das Thema Corporate Influencing oder Botschafter gestoßen und haben einfach gedacht, lass uns das doch mal probieren. Ich bin beauftragt worden, ich erstmal alleine, guck mal, ob das was für uns wäre. Hab mich einfach schlau gemacht, und wir haben dann nach einer kurzen Vorbereitungszeit losgelegt, und das mit großem Erfolg jetzt.
Was müssen die Botschafter und Botschafterinnen genau machen? Also nur LinkedIn posten und wie viel auf LinkedIn posten? Hast du denen auch eine Zahl? So ein Soll sie erfüllen müssen? Oder auch auf anderen Kanälen aktiv sein? Schau mal konkret, wenn ich jetzt Botschafter für euch wäre, was ich alles raushauen muss.
Also müssen ist gar nicht. Wir haben das von Anfang an ganz freiwillig aufgezogen. Wir mussten ja auch erstmal Erfahrung sammeln und schauen, ist das überhaupt was? Wir sind ein sehr traditionelles, hierarchisch denkendes Unternehmen, ein klassisches Industrieunternehmen. Insofern war das schon so ein bisschen oder wirklich was Neues, eine kleine Kulturrevolution, würde ich sogar sagen. Wir haben es ganz einfach aufgebaut und uns erstmal handverlesen Leute ausgesucht, wo wir dachten, die haben eine sehr hohe intrinsische Motivation, die lieben ihren Job, die brennen für ihre Firma. Die haben wir erstmal uns rausgepickt, haben auch versucht, ein breites Bild der Company abzubilden, also nicht nur jetzt in Verwaltungsfunktionen, HRler oder Zahlenmenschen oder Wissenschaftler, sondern auch den einfachen Bergmann, der bei uns in den Gruben arbeitet. Das haben wir versucht abzubilden. Mit 15 erstmal, klingt noch ein bisschen wenig, aber dennoch funktioniert das schon ganz gut. Und dann haben wir einfach gesagt, oder haben die Leute gecoacht, haben ihnen auch mit externen Experten beigebracht, was ein Botschafter tut, wie er seine Expertise nach außen zeigen kann, wie er seinen Job, spannende Seiten seines Jobs zeigen kann, wie er Geschichten erzählen kann über Social Media. Wir haben uns konzentriert auf LinkedIn zunächst einmal. Das ist unsere bevorzugte Plattform. Das ist einfach die beste Plattform, die dafür geeignet ist. Eine Business-Plattform, herrscht ein ordentlicher Umgangston, du kennst das. Das haben wir uns da zunutze gemacht. Ja, und siehe da, es klappt gut, auch ohne Verpflichtung. Es gibt keine Mindestfrequenz, die ein Botschafter posten muss, sondern das völlig freigestellt. Und es zeigt sich jetzt, dass wir eine Handvoll Botschafter haben, die extrem viel posten, häufig posten, teilweise 3-4 Mal die Woche. Und wir haben andere, die ein bisschen weniger posten, die einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen und vielleicht nur auf 1, 2, 3 Posts im Monat kommen, ist völlig okay. Aber im Schnitt sieht das ganz gut aus, wenn man über die ganze Gruppe sich das
anschaut. Wie frei bin ich dabei? Du trackst es ja regelmäßig, liest es einfach, schaust dir es an. Da gab es auch mal viele Postings, wo ich sagen muss, hey, fehlt ein bisschen boring, fehlt skandalös, wahrscheinlich nicht, aber in die Richtung ein bisschen heikel. Und greifst du auch ein dann für Rücksprache? So, wie läuft das?
Tatsächlich musste ich bislang noch kein einziges Mal irgendwie eingreifen. Wir haben am Anfang eben gesagt, was sind Do's und Don'ts, ne? Welche Themen vielleicht besser nochmal absprechen oder besser die Finger davon lassen, haben den Kolleginnen und Kollegen gutes Gefühl gegeben, haben vor allem auch, und das ist ganz wichtig, eine Positionierung gemacht, also geschaut, was sind eure Themen? Also schaut nicht, dass ihr 30, 40 Themen abbildet, sondern konzentriert euch auf eure Kompetenzen,
auf
2, 3, 4 Themen, ja. Genau, wo ihr Experten seid. Darüber könnt ihr sprechen, das macht euch glaubwürdig, auch im Hinblick auf eure Personal Brand. Das war für viele ein ganz neuer Begriff, den sie nicht kannten. Mhm. Und siehe da, nach so ein paar Coachings und Workshops, funktioniert das unfassbar gut. Die Kolleginnen und Kollegen wissen, welche Themen sie anpacken. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen unterstützt, aber ich musste tatsächlich bislang überhaupt nicht eingreifen. Wir haben noch keinen einzigen Post löschen müssen hinterher, was man ja auf LinkedIn machen kann, sondern man muss Vertrauen geben. Man muss seinen Mitarbeitern Vertrauen geben. Sie sind die besten Botschafter.
Also sind nicht von euch delegiert oder
so? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Nein, keiner muss einen Post vorlegen. Hm. Sie können, wenn sie wollen, wenn sie sich nicht sicher sind, uns Fragen im Kernthemen. Ganz selten, wirklich ganz selten, kann ich an einer Hand abzählen. Die Kolleginnen und Kollegen haben ein echt gutes Gespür dafür und verbessern sich dann auch peu à peu. Man sieht das, wir geben dann Hilfestellungen, wir machen einmal pro Woche auch ein Review, wo wir uns nochmal die Posts der letzten Woche anschauen.
Dann machen quasi eine Relationskonferenz, genau. Eine Social Media Relationskonferenz.
Ja, aber sie sind völlig frei in dem, was sie posten.
Ist wie sehr viel über Haltung gesprochen und so weiter, posten sie auch mal gesellschaftlich politische Sachen oder wurde klar gesagt, Leute, das ist hier nicht unser Turf? Wir fokussieren uns auf den Job und was spannend daran ist.
So haben wir es am Anfang zwar gesagt, aber nach ein paar Monaten dann, du erinnerst dich im Januar, als diese Welle kam mit Rechtsradikalismus, viel Diskussion mit der Position der AfD beispielsweise, viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Genau. Das hat auch unsere Botschafter natürlich bewegt und wir haben uns dann in Meetings darüber ausgetauscht und haben dann sogar gemeinsame Aktionen ins Leben gerufen. Wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Video gedreht, wo jeder ein kurzes Statement aus seiner persönlichen Sicht abgibt, haben die aneinander gefügt und dann jeder auf seinem Kanal gepostet. Also das war eine sehr, sehr schöne Aktion, die uns nochmal zusätzliche Sichtbarkeit gegeben hat. Also auch da dürfen die Botschafter sich natürlich zeigen. Das macht der eine, macht's mehr, der andere macht's weniger. Andere haben auch gesagt, nein, politisch will ich mich gar nicht äußern. Völlig okay, ist jedem freigestellt. Aber auch das haben wir auf keinen Fall ausgespart oder sogar verboten. Ganz im Gegenteil. Es ist heutzutage wichtiger denn je, dass nicht nur Führungskräfte, Vorstände, Management-Haltung zeigen, sondern eben auch, in Anführungszeichen, einfache Mitarbeiter.
Das heißt, die 15, oder jetzt sind 14, eine Kollegin, sie leider beruflich was anderes gefunden. Die 14 sollen das Unternehmen ja in Gänze darstellen. Also nicht nur den Job und den Arbeitsplatz, sondern auch die Werte des Unternehmens repräsentieren und darstellen. Auf LinkedIn, so kann man es, glaube ich, dann zusammenfassen.
Richtig.
Mhm. Ja. Du hast gesagt, wöchentliche Konferenz, aber hört sich schon so an, als würden die 14 dann doch mindestens einmal die Woche was posten auf LinkedIn. So eine Frequenz ist dann schon da, ne?
Also wir haben im Durchschnitt 3 bis 5 Posts pro Monat pro also Botschafter. Das ist so ganz grob. Ja, ne? Das ist mal mehr, das ist mal weniger. Die Urlaubszeiten merkt man natürlich auch, wenn im Juli, August sehr, sehr viele im Urlaub sind. Wie gesagt, einige machen sehr, sehr viel, die wirklich 3, 4 Mal pro Woche posten. Andere alle 2 Wochen mal einen Post. Aber das ist völlig okay. Mhm. Muss jeder, ist auch im Job natürlich anders beansprucht und kann das selbst timen.
Du hast ja angesprochen, ihr seid auf LinkedIn gestartet. Ist das schon ausgeweitet worden oder wird es demnächst auf Instagram zum Beispiel, weil ihr habt ja teilweise auch bildstarke Sachen dabei, ausgeweitet oder erstmal nicht in Planung?
Wir haben das im Hinterkopf, aber im Moment gibt es keine akuten Pläne. Wir wollen jetzt erstmal noch eine zweite Gruppe aufbauen, eine etwas größere Gruppe als zweite Generation von Influencern noch oder wieder auf LinkedIn, weil wir uns auf der Plattform einfach sehr, sehr wohl fühlen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das in Zukunft erweitern. Wir wollen nur keinen Mix machen. Du musst Ressourcen dafür haben. Also wenn du kein Kernteam hast, das Ganze die Rahmenbedingungen schafft, auch immer die Community ganz einfach pflegt, die Leute zusammenbringt, Inspiration gibt. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Das Schlimmste ist, was man machen kann, du initiierst so ein Programm und lässt es einfach laufen und guckst einmal im Quartal, was passiert, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es einschläft. Mhm. Deswegen wollen wir uns schon fokussieren, fühlen uns auf LinkedIn im Moment wohl und das jetzt nochmal einfach skalieren und noch mehr Leute von uns in die Sichtbarkeit bringen.
Was ist denn, viele von den 14 oder bald auch mehr, werden ja auch selber ein Instagram-Profil haben. Was ist denn, wenn die jetzt anfangen, diese beruflichen Sachen einmal mal auch auf LinkedIn 1:1 auf LinkedIn raus, auf Instagram rauszuhauen? Das ist ja eigentlich persönlich ein gutes Recht. Verwässert ja aber die Strategie. Gibt es diese Bestrebung und habt ihr euch mit diesem Problem auseinandersetzen müssen?
Also wir wissen, dass einige oder auch viele unserer Botschafter Instagram-Profile haben, ja. Und witzigerweise sagen, soweit ich weiß, alle, die Instagram-Profile haben, privat, da posten wir privat, da posten wir Urlaubsfotos oder Sportbilder oder auch Kids von unseren Haustieren. Aber sie mögen eigentlich diese Trennung. Ne? Privat auf Instagram und dienstliche Sachen auf LinkedIn klappt im Moment ganz gut. Muss nicht immer so bleiben. Wer weiß, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn jemand berufliche Sachen auch auf Instagram postet. Warum nicht? Im Moment beobachten wir es noch nicht. Diese Trennung mögen viele von uns. Aber mal sehen, wie sich das einfach entwickelt.
Du hast welche Konferenz und Vorbereitungen habt ihr viel gehabt? Besuchen die Mitarbeiterinnen auch Events von K+S? Gibt es, macht ihr da auch Veranstaltungen, die ihr dann nutzt? Oder ist das so mehr das tägliche Arbeiten einfach, der Job, der da?
Also meinst du jetzt, wo wir Botschafter-Events machen oder Social
Media? Genau, Botschafter-Events und K+S-Events, wo ihr die dann auch noch einsetzt, Veranstaltungen und so weiter. Oder ist das eher kein Thema bei einem Unternehmen wie euch?
Bislang noch nicht. Also wir schauen natürlich, dass wir die Botschafter auch rausbekommen auf Kongresse, auf Tagungen. Durch die Sichtbarkeit auf LinkedIn werden sie teilweise auch immer stärker auch angefragt.
Ja.
Aber auch sowieso in ihren Themengebieten. Also wir haben zum Beispiel einen Geologen, die regelmäßig jährlich auf fachlichen Kolloquien zum Beispiel sprechen. Und da jetzt noch sichtbarer sind, weil sie eben ihre Vorträge, ihre Themen auch nochmal zusätzlich jetzt über LinkedIn spielen können. Und genau das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Die Expertise von den Mitarbeitern soll noch sichtbarer werden. Dadurch erfahren sie noch mehr Wertschätzung und sind motivierter im
Das ist interessant, weil ich nehme an, das ist eingerichtet worden in erster Linie aus Recruiting und Employer Branding Gründen, würde ich jetzt mal mutmaßen, ne, um mehr Bewerbung reinzukriegen.
Genau, Recruiting, auch wir sind ein Unternehmen, was natürlich den Fachkräftemangel spürt. Wir haben auch Stellen, die nicht besetzt werden können. Wir haben viele MINT-Berufe, die wir anbieten, viele Azubi-Stellen. Also Vorteile beim Recruiting, das haben wir uns erhofft und das zeigt sich auch tatsächlich schon.
Wollte ich gerade fragen, Bewerbungszahlen gestiegen?
Sind gestiegen, vor allem auch qualifiziertere Bewerbungen, die wir kriegen. Immer häufiger sagen Bewerber im Bewerbungsgespräch, ich kenne euch von LinkedIn durch euer Botschafterprogramm. Das freut uns natürlich sehr. Schon nach wenigen Monaten ist das eingetreten. Zweiter Punkt ist natürlich Employer Branding. Wir wollen unser Unternehmen bekannter machen. Du hast schon gesagt, K+S, der Name ist nicht allzu bekannt. Wir sind keine fancy Marke wie Adidas, Nike oder auch die Telekom. Also da müssen wir ständig was tun und auch dafür oder darauf zahlt das Corporate Influencer Programm ein.
Gleichzeitig, du hast die Geologen angesprochen, die auf Kongressen verstärkt nachfragen und da auftreten. Gleichzeitig wird ja eure Expertise oder die Expertise einzelner Leute bei euch auch stärker in den Vordergrund gestellt und ist präsenter in der Öffentlichkeit. Also ihr habt dadurch dann eigentlich auch einen Reputationsgewinn.
Genau. Absolut, ja. Also Sichtbarkeit wird größer, wir werden positiver wahrgenommen. Wir haben als Rohstoffunternehmen natürlich, das will ich gar nicht verschweigen, immer gewisse Issues. Wir greifen mit unseren Tätigkeiten in die Umwelt ein. Das geht gar nicht anders als Rohstoffunternehmen. Das gefällt vielen nicht. Wir haben bei lokalen Maßnahmen auch häufig mit Bürgerinitiativen zu tun, die das nicht gut finden, was wir tun. Insofern ist es wichtig, dass wir da auch einfach zeigen, warum wir wichtig sind, was unsere License to Operate ist, denn unsere Produkte werden gebraucht, sie sind nötig für jeden von uns. Ohne uns könnten wir die wachsende Weltbevölkerung nicht ernähren und wie gesagt, viele Stoffe, die wichtig sind für andere Anwendungsgebiete, und das versuchen wir auch über diesen Weg darzustellen.
Nochmal ganz praktisch zur Arbeit. Wer denn die LinkedIn-Botschafterinnen und Botschafter, kann man sowas gut nebenbei während der Arbeit machen oder müssen die auch mal freigestellt werden?
Nein, sie machen das im Moment alle on top auf ihren bisherigen Job. Wir haben aber erlaubt, dass sie 1 bis 2 Stunden pro Woche auf LinkedIn, beziehungsweise wenn sie ihre Posts schreiben oder auch Community Management machen, also Kommentare schreiben, liken etc. oder andere Beiträge lesen, dass sie das während der Arbeitszeit machen dürfen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade diejenigen, die sehr aktiv sind, dass das halt nicht reicht nur während der Arbeitszeit, weil sie alle halt noch voll ihren Job haben und alle ihre Tätigkeiten und eigentlich nichts aufgegeben haben. Sprich, etwas Freizeit muss man sicherlich bereit sein, auch zu opfern, mal am Wochenende, mal abends. Das gehört halt einfach dazu. Aber mein Eindruck ist, das ist keine Belastung für die Kolleginnen und Kollegen, sondern sie machen das sehr, sehr gerne. Das wird gar nicht mehr als Arbeit wahrgenommen, sondern es ist einfach, macht ihnen Spaß. Und das merkt man dann auch, wenn man sich die Posts durchliest, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und dann ist es ja besonders authentisch auch.
Du hast gesagt, du hast die Leute angesprochen, oder ihr, also du in erster Linie. Nachdem die Maschine mal in Gang gekommen war, gab es dann wiederum auch Anfragen bei dir? Vielleicht auch von Leuten, die gesagt haben, warum hast du mich denn nicht ausgewählt? Ich wäre jetzt auch gern dabei gewesen. Oder sagen wir, ja, passt nicht ganz so. Ja, gab es dann schon auch einen Andrang in die andere Richtung?
Zu Beginn noch nicht, in den ersten Wochen auch noch nicht. Wie gesagt, unser Unternehmen ist vielleicht auch so ein bisschen nordhessisch auch. Man ist eher zurückhaltend, wartet erstmal ab und guckt erstmal, ob das wirklich alles funktioniert. Mitunter wurde auch ein bisschen getuschelt. So die ganz Aktiven wurden auch, ich will es nicht sagen angegangen, aber mussten sich schon häufig immer auch mal ein bisschen Kritik anhören. Ja, haben die denn nichts zu tun? Die posten ja so viel, das kann doch nicht sein. Also da mussten wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Wir haben dann interne Formate genutzt, Informationsinformate, dass wir einfach aufgeklärt haben, was steckt denn dahinter, warum machen wir das? Das ist nicht nur Selbstdarstellung, sondern ganz im Gegenteil. Wir verfolgen da wirklich handfeste Ziele, die fürs Unternehmen wichtig sind und die nicht nur egoistische Ziele von den Botschaftern sind. Nach ein paar Monaten haben wir gemerkt, das kommt an. Wir bekamen immer positiveres Feedback, gute Rückmeldung, vor allem auch von den Führungskräften, die gesehen haben, oder auch vom Vorstand, wie gut das ankommt. Und wir sind jetzt gerade dabei, wie gesagt, die zweite Gruppe auszusuchen und haben sowohl einen Teil handverlesen ausgesucht wieder, aber haben auch diesmal eine kleine Bewerbungsrunde. Die läuft im Moment noch. Und toi, 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 nach knapp 1,5 Wochen haben wir 25 Bewerbungen schon.
Auf wie viele Plätze dann?
Vielen Standorten. Insgesamt sind es nur 25, die wir... Ein paar haben wir schon. Also wir werden auf jeden Fall mehr Bewerber haben, als wir Plätze zur Verfügung haben. Aber es zeigt, dass das Thema langsam aber sicher in der Belegschaft ankommt.
Und eine Detailfrage noch dazu, weil ich finde diese Prozesse auch interessant, die Leute auszumählen. Wie offen waren die Angesprochenen? Warst du schon ziemlich sicher, dass sie positiv reagieren? Haben die alle gesagt, jawohl? Sofort dabei oder haben auch einige...
Ich habe auch einige Absagen kassiert, ja, muss ich sagen, auch in der ersten Runde schon, noch jetzt in der zweiten. Das Kandidaten, die ich direkt anspreche, weil ich glaube, sie würden passen, gesagt haben, danke für die Ansprache, aber ist nicht mein Ding, weil ich bin nicht Social Media affin oder ich will aus verschiedenen Gründen oder ich kann auch nicht, weil ich einfach in meinem Job zu sehr eingebunden bin. Das gibt's tatsächlich. Also es schreit nicht jeder Hurra, wenn ich an die Tür klopfe und sage, hättest du nicht Lust.
Bei den 14 KandidatInnen, wenn man sich jetzt so anschaut, hätte ich das innen fast weglassen können, sind ein paar Frauen dabei, aber Männer Verhältnis 10 zu 4 sind die Männer. Ihr habt ganz clever eine Auflistung und die vier Frauen vorne angestellt. Fand ich ganz gut. Aber das lässt sich beim Bergbauunternehmen einfach nicht vermeiden. Spiegelt das in etwa die Belegschaft wieder oder habt ihr sogar dann gesehen, wir nehmen noch ein paar mehr Frauen rein, als wir eigentlich prozentual im Unternehmen haben?
Unser Ziel war, für die erste Gruppe eine Frauenquote von 50% zu haben. Hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Wir sind bei knapp einem Drittel, wenn ich richtig gezählt habe. Jetzt in der zweiten Runde wollen wir die 50% schaffen. Ich hoffe, das klappt, aber du hast es angesprochen. Industrieunternehmen und gerade aus dem Rohstoffsektor, Bergbaukonzern ist traditionell sehr, sehr männlich. Wir haben international gesehen eine Frauenquote von leider nur 10%. Deutschland ist ein bisschen höher. In den Verwaltungsfunktionen sind es ungefähr 30, ein bisschen mehr als 30%. Es ist in der Tat schwierig. Es ist wirklich schwierig, weibliche Mitarbeiter zu finden, Kolleginnen zu finden, die bereit sind mitzugehen. Aber es gibt sie. Wir müssen sie vielleicht ein bisschen intensiver suchen. Aber es ist generell ein Thema bei uns. Wir wollen auch versuchen, mehr Frauen in Führungskräfte zu kriegen. Also es ist ein sehr langer Weg, aber ich glaube, Schritt für Schritt kommen wir da voran.
Gemessen an den 10% bist du mit 4 von 14 ja schon gut dabei. Seit Oktober läuft das Programm. Was hat es in dieser Zeit mit den Mitarbeitenden gemacht? Also nicht nur mit denen, die teilnehmen, sondern wie hat es euer Unternehmen, eure Belegschaft insgesamt verändert? Da wird ja durchaus Einfluss da gewesen sein.
Wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich eine Veränderung in der Unternehmenskultur. Oder die Mitarbeiter sehen, dass es okay ist, dass es sogar gewünscht ist, sichtbar zu werden, sich zu zeigen, das Unternehmen zu zeigen, stolz. Wir hatten immer eine Kultur auch, dass vor allem die Bergleute unheimlich stolz auf ihren Job waren und immer ein bisschen enttäuscht waren, dass wir häufig in den Medien, in der Presse eher negativ gesehen wurden, weil wir in die Umwelt eingreifen müssen, um die Rohstoffe zu gewinnen. Und diesen Stolz, den wollen wir jetzt versuchen zu heben. Und das klappt eben unter anderem durch so ein Botschafterprogramm. Und ich habe insbesondere wirklich von Bergleuten, die den harten Job unter Tage machen, bin ich angesprochen worden, letzten Monat gesagt, Mensch, ich möchte da mitmachen. Ich will zeigen, was wir da für einen Job machen. Es ist noch nicht richtig sichtbar. Kann ich da irgendwie mitmachen? Also wir sehen, dass das Sichtbarwerden nicht mehr nur als Selbstdarstellung wahrgenommen wird, sondern dass man sieht, man kann damit, es hat wirklich ein Ziel. Man kann damit etwas bezwecken und das Unternehmen bekannter machen. Das ist langsam, aber stetig. Ich denke, wir könnten noch viel, viel mehr. Wir haben zum Beispiel unglaublich viele Mitarbeiter, die auf LinkedIn ein Profil haben, aber die meisten sind still. Schreiben nicht, kommentieren nicht mal, liken maximal, also sind stille Beobachter. Kann man sehr schön feststellen. Aber peu à peu schaffen wir es dann doch, wenn sie eben Beiträge von ihren Kolleginnen und Kollegen sehen, dass sie sich dann mal mehr trauen, auch mal was kommentieren oder vielleicht auch mal einen eigenen Beitrag machen, mal ein tolles Bild oder eine tolle Konferenz oder ein tolles Meeting posten. Und ich würde sagen, den Durchbruch haben wir eigentlich geschafft, als 3 von unseren 4 Vorständen jetzt seit Jahresbeginn auch auf LinkedIn aktiver sind. Weil wenn die Vorstände mit etwas vorangehen, das ist halt wirklich, das hat den Vorbildcharakter. Dann ziehen die Mitarbeiter nach, wenn sie sehen, dass es der Vorgesetzte macht. Und vor allem auch die Interaktion zwischen unseren Vorständen und den Unternehmensbotschaftern. Also wenn sie sich gegenseitig Beiträge liken oder auch kommentieren. Das ist die höchste Form der Wertschätzung, wenn ein Vorstand meinen Beitrag kommentiert. Das kommt extrem gut an. Und ich glaube, da sind wir wirklich jetzt im Moment auf einem ganz guten Weg. Niveau ist noch niedrig. Wenn ich das mit anderen Unternehmen vergleiche, sind wir immer noch zahlenmäßig auf einem niedrigen Niveau. Aber wie gesagt, wir kommen da, denke ich, wir wachsen stetig und es wird weitergehen.
Ich glaube einfach, dass ihr natürlich bei der Branche auf einer anderen LinkedIn-Durchdringung kommt als bei, sag ich mal, Medienunternehmen, auch Finanzdienstleister, ja, so White-Collar, durch und durch White-Collar-Jobs. Das ist, glaube ich, einfach schwieriger bei euch dann insgesamt. Ne?
Das stimmt.
Und deshalb hast du vielleicht auch dieses Corporate Influencer-Programm sehr detailliert erklärt auf der Website, wie ich finde. Das ist ja selten, dass Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf der Unternehmenswebsite breit dargestellt werden. Ne? Aber da hast du ja den Warum, Weshalb, Wieso auf einer externen Website breit erklärt. Warum? War das so erklärungsbedürftig oder um Verständnis zu schaffen, auch innerhalb der Belegschaft?
Genau, ich wollte damit Verständnis schaffen. Ich wollte aber auch natürlich schauen, wie kann ich unser Programm auch natürlich ein bisschen absetzen, bekannter machen von den anderen, die es schon gibt. Noch nicht jedes Unternehmen in Deutschland hat ein solches Programm, aber es waren natürlich einige Flagships wie die Deutsche Telekom, Datev und andere, die da wirklich mit sehr viel Power rangehen. Und ich habe mir am Anfang natürlich Gedanken gemacht, wie kann ich mich da ein bisschen absetzen von der Masse, mit welchen Punkten. Und ich bin auf die Idee gekommen, das Ganze möglichst transparent zu begleiten, darüber zu berichten. Deswegen monatlich auch die Zahlen, die ich veröffentliche jetzt über mein LinkedIn-Profil, wo ich einfach erkläre, auch so die kleinen Erfolge oder auch Misserfolge, die wir hatten, das scheint ganz gut anzukommen, machen noch nicht viele. Einige ziehen jetzt nach, was schön zu sehen ist. Aber diese Transparenz wollten wir einfach von Anfang an zeigen und eben auch das Erklären. Und wenn du was erklärst, wenn du transparent bist, verstehen es die Leute besser und sind dann vielleicht auch eher bereit mitzumachen.
Wie viel, du hast gerade gesagt, Bilanz, wie viel Postings wurden bislang veröffentlicht, weißt du das? Hast du die Zahl im Kopf?
Ich glaube, knapp 900. Also wir haben mehrere Kennzahlen, Metriken, die wir uns monatlich anschauen. Das sind die Klassiker wie Impressionen, Likes, Kommentare.
Was war der erfolgreichste Posting? Wie viele Likes und worum ging's?
Das erfolgreichste Posting, glaube ich, war von unserem Geologen Stefan Hönsch, der ein Meme von dem kanadischen Rapper Drake genommen hat. Und dann ging es um Rohstoffe. Rohstoffe in Deutschland, ja oder nein? Fördern, ja oder nein? Also wunderbar.
Also ne? Auch Entertainment.
Ja, und das war, glaube ich, der Post, der am viralsten gegangen ist. Und insgesamt, wenn man sich jetzt die ersten 11 Monate anschaut, wir sind kurz vor 2 Millionen Impressionen aggregiert, alle zusammen. Das ist wirklich schon eine ganze Menge. Und was das Schöne zu beobachten ist, wir vergleichen es dann auch immer mit unserem Unternehmensprofil auf LinkedIn. Und wir haben schon nach wenigen Monaten gesehen, wenn man es vergleicht, dass wir mit unseren Botschafterbeiträgen viel, viel mehr Interaktion, also viel, viel mehr Likes und viel, viel mehr Kommentare kriegen als beim Unternehmensprofil. Und damit ist das aufgegangen, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, nämlich mehr Interaktion, mehr Dialog mit den Zielgruppen zu erreichen.
Du hast gesagt, für dich ist das Ganze kein Sprint, sondern Marathon? Hast trotzdem das erste Mal als Pilot auf ein Jahr festgelegt. Warum dieses Festlegung? Wolltest du doch erstmal schauen, ob es funktioniert oder nicht und dann nach einem Jahr ehrlich bilanzieren. Aber es ist ja jetzt schon klar, vor der Jahresfrist ist ja schon klar, es wird weitergehen.
Ne? Genau. Wir wussten nicht, wie es ankommt, ob das funktioniert und deswegen haben wir uns diesen 12-Monats-Tonus erstmal gegeben. Aber es steht fest, wir machen weiter. Ich habe auch die Rückmeldung von den jetzt 14 Botschafterinnen und Botschafter der ersten Generation, dass die meisten ganz klar weitermachen wollen. Wir überlegen uns auch, wie wir dann die zweite Gruppe mit der ersten auch wiederum vernetzen, welche Events wir da planen oder regelmäßigen Austauschformate, die wir vielleicht installieren wollen. Also das wird auf jeden Fall weitergehen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Hoffentlich dann auch mit einer tollen, motivierten zweiten Gruppe, mit der wir dann ab Januar an den Start gehen wollen.
Ab Januar. Das ist genau. Zweite Gruppe auf den Plan. Dann habt ihr dann insgesamt, dann sind es jetzt 14 und dann kommen nochmal so verdoppelt.
Knapp 30, ja.
Mehr als das ist ja schon eine Ecke dann.
Ja.
Aber das ist dann auch ein Kreis, da würdest du schon sagen, mehr soll es nicht werden. Oder wird das eine riesige K+S-Army sich am Ende...
Naja, wir haben knapp 14.000 Mitarbeiter, 10.000 in Deutschland. Das ist ja prozentual immer noch sehr, sehr wenig.
Ja.
Also ich glaube, Potenzial hätten wir schon.
Aber ihr habt schon viele Berufe da dargestellt.
Ja. Ja, das stimmt. Am spektakulärsten und am besten kommen natürlich immer die Beiträge oder auch Fotos von den Kollegen, die wirklich unter Tage arbeiten im Bergwerk. Das sind die großen Überraschungen. Das hat auch auf LinkedIn am Anfang für einen Aha-Effekt gesorgt, weil natürlich eine Versicherung oder eine Bank hat es schwierig, coole Fotos zu finden. Die haben wir quasi frei Haus. Die sind bei den meisten, die bei uns eben wirklich in dem bergtechnischen Berufen arbeiten, immer da, auch mit kurzen Videos oder mit tollen Fotos.
Aber das sind ja Leute, wenn ich mal kurz einhaken darf. Die Bergleute, für die ist natürlich LinkedIn neues Terrain in der Regel, würde ich jetzt mal sagen. Die sind da ja, das ist für die ja exotisch gewesen, oder?
Das stimmt, für viele tatsächlich. Aber auch da muss ich sagen, immer mehr kommen dazu, machen Profile auf, wollen teilhaben. Also das ist eine schöne Bewegung, die man sieht. Natürlich für Recruiting ist LinkedIn nicht der einzige Kanal. Wir sind, unsere HR-Kollegen haben einen ganz tollen Instagram-Kanal, nennt sich Salzkumpel, wo wir verstärkt auch auf eine jüngere Zielgruppe, also im Azubi-Alter, drauf zugehen wollen, mit natürlich auch noch ein bisschen hipperen Formaten, die wir dort spielen. Auch das kommt sehr, sehr gut an. Also wir stellen fest, dass auch im Bergbau Social Media immer salonfähiger wird und immer besser ankommt. Übrigens nicht nur bei den Jungen, sondern wirklich auch bei der Generation Ü40 und Ü50. Das ist festzustellen.
Ich finde den Begriff gut. Ist das eine kreative Wortschöpfung, Salzkumpel, oder werden eure Bergleute wirklich so genannt im Fachjargon?
Salzkumpel. Ist schon eine kleine Wertschöpfung nehmen. Also die Kumpel, ne? Aber ja. Salz passt natürlich, Kali oder Salzkumpel, das passt dann ganz gut.
Die Wirtschaftswoche, ist sein Programm auch aufgetaucht. Finde ich auch bemerkenswert, muss man sagen, dass das so Kommunikationsprogramme in der Wirtschaftspresse dann auch laufen. Hat die Frage gestellt, machen normale, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter die bessere Öffentlichkeitsarbeit? Wie ist dein Fazit bisher? Machen sie?
Jetzt säge ich an meinem eigenen Ast.
Tut mir leid, ich bin ja nicht erspart. Kannst du bei der Vivo bedanken?
Ich will mal so sagen, sie geben dem Unternehmen ein Gesicht. Und deswegen wirkt es bei vielen vertrauenswürdiger, authentischer, als wenn natürlich die Kommunikationsabteilung ein hundertfach abgestimmtes, geschliffenes Statement bekannt gibt. Ich würde mal sagen, der Mix macht's. Der Mix ist das Tolle für ein Unternehmen, wenn man beides hat. Sowohl die klassische Kommunikation über die Unternehmenskommunikation, aber eben auch diese persönliche, sich zeigende Kommunikation über Botschafter.
So viel zu dem Programm, was klar im Vordergrund unseres Podcasts stand, aber möchte doch nochmal darauf zu sprechen haben, dass ihr natürlich bei K+S noch ein bisschen mehr macht als das Corporate Influencer Programm. Die Salzkumpel hast du erwähnt. Womit füllst du sonst deinen Tagesablauf? PR weiter ein wichtiger Part bei euch?
Ja, absolut.
Medien, wie kann man da deine
Strategie jetzt Medienarbeit, also ich bin ja Unternehmenssprecher für Konzernthemen. Also das ist klassische Pressearbeit, das ist Interviews mit Vorständen. Das sind Sprachregelungen, andere Dinge, die eben typisch für Sprecher sind. Ich mache neben dem Corporate Influencer Programm bin ich zuständig für den Corporate Social Media Auftritt, also tägliche Postings auf den wichtigen Kanälen wie LinkedIn, Facebook, Instagram und anderen, auch auf Threads sind wir mittlerweile.
Also bei euch schon so, dass du verantwortest Social Media wie auch Pressearbeit. Das ist ja relativ ungewöhnlich. Genau. Seid ihr eher schlank aufgestellt in der Kommunikation?
Wir sind eher
negativ, sondern positiv gemeint übrigens.
Nee, wir sind eher schlank aufgestellt. Hinzu beschäftigen wir uns jetzt immer mehr auch mit Social CXO, also Sichtbarkeit machen von unseren oberen Führungskräften, von Vorständen. Auch das ist, das finde ich aber gut, dass es bei uns aufgehoben ist.
Oder sind die genervt, dass sie da mehr machen wollen?
Nein, ganz im Gegenteil. Sie wollen. Das ist das Schöne. Anders wird es gar nicht gehen. Ne? Sie wollen. Wir müssen sie nicht dorthin tragen oder schieben, sondern sie wollen das. Das ist auch, nur dann funktioniert es auch richtig authentisch, wenn auch die Vorstände davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, sichtbar zu werden.
Muss ich doch mal ganz kurz zurückkommen zum Programm. Eine Frage, die mich da noch umtreibt. Du hast gesagt, ihr habt doch einen Teil der Leute auch im Ausland. Bezieht sich das Programm bislang nur auf deutsche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder auch ausländische? Das höre ich noch nicht.
Bislang Deutschland fokussiert. Ich freue mich aber, dass wir einen deutschen Kollegen haben, der Expat ist, der in Perth in Westaustralien arbeitet, von sogar einer unserer aktivsten ist, muss ich sagen. Gerrit Gödecke, kann nur jedem empfehlen, folgt ihm auf LinkedIn. Ganz tolle Posts, die er macht. International ist ein langfristiges Ziel. Wir haben zum Beispiel viele Kolleginnen und Kollegen in Kanada, haben ein kanadisches Werk in der Provinz Saskatchewan. Auch dort kommen verstärkt Nachfragen. Ja, wie können wir denn auch? Rollen wir das nicht auch international aus? Ist ein Ressourcenthema, haben wir im Hinterkopf. Im Moment funktioniert es noch nicht. Wir wollen im zweiten Schritt, wie gesagt, jetzt erst nochmal die deutsche Gruppe vergrößern, aber hoffentlich dann vielleicht
in einem dritten Schritt das Ganze international. Next Level, Anfang 26 dann. Du hast ja Kanada erwähnt, dann haben wir auch WM im eigenen Land in Kanada. Da passt es doch wunderbar, wenn ich diese Inspiration mal geben darf. Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht. Unser Wiedersehen hat mich sehr gefreut. Es war ein wunderbares Gespräch, das nahtlos anknüpft an die super Gespräche, die wir bei Bloomberg am Ball geführt haben. Vielen Dank, Michael. Und ich hoffe, draußen euch hat es genauso viel Freude bereitet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.